Hallo liebe Elisabeth Schule und herzlich willkommen zu der allerersten Folge von Perle will's wissen. Heute werden wir über Windkraft reden. Wir kennen und sehen sie alle überall, die Windräder. Aber was es eigentlich auf sich hat mit ihnen, werden wir heute zusammen in dieser Radiosendung klären. Ich bin Juli und ich werde euch heute durch diese Radiosendung mit Sebastian und Elise führen. Und hiermit übergebe ich dann an Sebastian.
Ja genau, und damit herzlich willkommen zu unserer Diskussion über die Auswirkungen der Windenergie auf die Natur- und Tierwelt. Lexi, wie würdest du die negativen Auswirkungen der Windenergie auf die Natur- und Tierwelt zusammenfassen?
Vielen Dank, Sebi. Die Windenergie hat zweifellos ihre Vorteile, aber wir dürfen die negativen Auswirkungen nicht ignorieren. Insbesondere der Vogel- und Fledermausschlag, der Lebensraumverlust, Lärm- und Schattenschlag sowie die Landschaftsveränderungen sind Aspekte, die uns Sorgen bereiten sollten.
Ich verstehe deine Bedenken, Lexi, aber es gibt auch die positiven Aspekte der Windenergie, welche überwiegen. Die Reduzierung von Treibhausgasemissionen, der schonende Umgang mit natürlichen Ressourcen und die Schaffung neuer Lebensräume für bestimmte Tierarten sind wichtige Punkte, die berücksichtigt werden sollten.
Es stimmt, dass die Reduzierung von Treibhausgasemissionen ein wichtiges Ziel ist. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass Windkraftanlagen auch für Vögel und Fledermäuse gefährlich sein könnten. Der Vogel- und Fledermausschlag kann zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen. Eine sorgfältige Standortauswahl und Überwachung können helfen, diese Gefahr zu minimieren. Aber sie können nicht alle Kollisionen verhindern.
Das ist wahr, aber man muss auch die größere Perspektive betrachten. Der Klimawandel ist eine der größten Bedrohungen für die Tierwelt und den Erhalt der Natur. Indem wir auf erneuerbare Energien wie die Windenergie setzen, können wir unseren Beitrag zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen leisten und den Planeten schützen.
Das ist ein wichtiger Punkt, aber wir dürfen die direkten Auswirkungen auf die Tierwelt nicht vernachlässigen. Der Lebensraumverlust aufgrund des Baus von Windkraftanlagen kann zu einer Fragmentierung von Lebensräumen führen und den Zugang zu Nahrungsquellen, Fortpflanzungsstätten und Wanderkorridoren für Wildtiere erschweren.
Ja, der Lebensraumverlust ist eine Herausforderung, aber wir können auch neue Lebensräume schaffen. Offshore-Windparks dienen beispielsweise als künstliche Riffe und unterstützen marine Ökosysteme. Es ist wichtig, dass wir bei der Standortwahl und Implementierung von Windkraftanlagen auf solche Aspekte achten und Maßnahmen ergreifen, um den Lebensraumverlust zu minimieren.
Ich stimme zu, dass eine umsichtige Standortwahl und Maßnahmen zur Minimierung des Lebensraumverlusts wichtig sind. Allerdings sollten wir auch die unmittelbaren Auswirkungen auf bestimmte Tierarten durch Lärm- und Schattenschlag berücksichtigen. Diese könnten sich negativ auf ihre Lebensräume und ihr Verhalten auswirken.
Das ist ein berechtigter Punkt, aber es gibt auch Technologien und Planungsstrategien, um Lärm- und Schattenschlag zu reduzieren. Durch den Einsatz von leiseren Windturbinen und die Minimierung von Schattenwurf können wir die Auswirkungen auf die Tierwelt minimieren.
Ich bin mir bewusst, dass solche Technologien existieren, aber dennoch ist die visuelle Veränderung der Landschaft durch den Bau von Windkraftanlagen ein wichtiger Faktor. Dies kann Auswirkungen auf die Ästhetik und den Erholungswert von Gebieten haben.
Ja, Landschaftsveränderungen sind ein Aspekt, den wir berücksichtigen müssen. Allerdings sollten wir bedenken, dass die Energiewende und der Schutz des Klimas von entscheidender Bedeutung sind. Durch eine verantwortungsvolle Planung und Gestaltung können wir versuchen, die visuellen Auswirkungen zu minimieren und gleichzeitig die Vorteile der Windenergie zu nutzen.
Zusammenfassend möchte ich betonen, dass wir die negativen Auswirkungen der Windenergie auf die Natur und die Tierwelt ernst nehmen müssen. Wir müssen nachhaltige Lösungen finden, um diese Auswirkungen zu minimieren und die Tierwelt zu schützen.
Ich stimme zu, dass der Schutz der Natur und Tierwelt von großer Bedeutung ist. Dennoch sollten wir nicht vergessen, dass die Windenergie eine wichtige Rolle bei der Bekämpfung des Klimawandels und der nachhaltigen Energieversorgung spielt. Durch kontinuierliche Forschung und Entwicklung können wir die negativen Auswirkungen weiter reduzieren und die positiven Aspekte der Windenergie stärken.
Aber wie ist es eigentlich in den anderen Ländern? Wer hat denn so die Nase vorne in der Windkraftenergieproduktion?
Ja, es ist sehr interessant, sich auch das mal anzugucken. Ich habe hier auch ein paar Statistiken mitgebracht, die die Gesamtproduktion der Top 10 Länder ziemlich gut zeigen. Deutschland ist auch ganz gut dabei. Es gehört nämlich mit China und den USA zu den Top 3 und belegt da auch den dritten Platz nach den Vereinigten Staaten.
Ah, das ist echt spannend, weil ich habe mir auch ein paar Statistiken über die Windkraftleistung pro Kopf in den verschiedenen Ländern angeguckt. Und da gibt es schon einen größeren Unterschied. Deutschland hat in dieser Hinsicht nämlich mit 747 Watt pro Kopf die höchste installierte Windleistung von den 10 Ländern mit der besten Gesamtproduktion. Und danach kommt auch schon Spanien mit 572 Watt pro Kopf auf dem zweiten Platz.
Ja, das ist sehr interessant, sich das mal anzugucken, weil Spanien nur auf dem fünften Platz ist, wenn es um die weltweit installierte Windkraftleistung in der Gesamtproduktion geht. Aber wenn man von den Top 10 Ländern der Gesamtproduktion absieht und sich die Länder weltweit anschaut, gehören die skandinavischen Länder, vor allem Dänemark, Schweden und Finnland, zu den Ländern mit der besten Windkraftleistung pro Kopf.
Ah ja, das liegt an ihrer guten Lage und an ihrer geringen Einwohnerzahl. Und auch noch spannend zu erwähnen ist der Vergleich zwischen Kanada und den USA. Sie haben nämlich genau die gleiche Windkraftleistung pro Kopf.
Ja, stimmt, das ist sehr auffällig, weil basierend auf der Anzahl der national installierten Windkrafträder belegt die USA ja den zweiten Platz von den Top 10, während es in Kanada insgesamt viel weniger Windkrafträder gibt. Kanada liegt damit in dem Ranking der weltweit besten Gesamtproduktion nur auf Platz 9.
Ah ja, genau. Das zeigt, dass Kanada eine relativ gute Windkraftleistung pro Kopf hat. In dem Fall genau die gleiche Leistung pro Kopf wie die Vereinigten Staaten, obwohl es in den USA deutlich mehr Windkrafträder gibt.
Ja, auf der anderen Seite wiederum hat Kanada viel weniger Einwohner. Deswegen kommen sie auf die gleiche Summe von 357 Watt pro Kopf, genau wie die USA.
Ja, wir sollten uns aber auch noch angucken, wo Windkraft überhaupt am besten nutzbar ist, also wo am besten möglichst viele Windräder stehen sollten.
Ja, dann schauen wir mal, wo der Wind weht. Also grundsätzlich ist es ja so, dass an der Küste, also am Meer bzw. sogar im Meer, am meisten Wind weht.
Ah ja, ich war schon mal an der Nordsee und da wurde ich fast weggeweht vom Wind. Ich war aber auch schon in südlicheren Gebieten unterwegs, zum Beispiel Südamerika und Afrika, und da weht kaum Wind.
Eine Karte laut einer Studie zeigt, dass der Anteil von Windkraft in den Ländern, die nah am Äquator liegen, sehr gering ist, im Gegensatz zu denen, die weiter südlich und weiter nördlich davon liegen. Vor allem die weiter nördlichen Länder wie Kanada, Russland oder die skandinavischen Länder zum Beispiel haben einen sehr hohen Windkraftanteil.
Ah, Deutschland hat dann also einen mittelmäßig großen Anteil an Windkraft, aber trotzdem eine sehr gute Windkraftleistung pro Kopf.
Ja, genau. Die Entwicklung über Jahre zeigt auch, dass Deutschland seit 2009 mit den USA und China immer an der Spitze der Windkraftproduktion lag. Und dabei hat sich China über die Jahre in der Gesamtproduktion am meisten gesteigert, während Deutschland sich kleinschrittig immer weiter verbessert hat.
Krass, dann haben die Windkraft-Weltmeister ihre Titel aber gut verteidigt. Und damit lässt sich unser Thema bezüglich der Windkraft im internationalen Vergleich super abschließen.
Danke, Jö und Vicky, für euren Beitrag. Ist wirklich mal interessant zu sehen, wie es außerhalb von Deutschland ist. Aber obwohl Deutschland ja schon gut abschneidet, benutzen wir ja nicht nur Strom von Windrädern, oder? Julia und Emma, was wisst ihr denn dazu?
Wir haben uns mit den Strommengen in Deutschland auseinandergesetzt und auf der Webseite der Bundesregierung gibt es eine Statistik, die besagt, dass der Anteil der erneuerbaren Energien in den letzten 20 Jahren um 46% gestiegen ist. Das hört sich ja ganz gut an, aber wie setzt sich denn der Strommix jetzt eigentlich zusammen?
Genau, dazu haben wir eine Statistik vom Statistischen Bundesamt aus dem Jahre 2023, also sehr aktuell. Und diese besagt, dass ca. 51% konventionelle Energieträger sind. Diese Energieträger sind zum Beispiel Kohle, Kernenergie oder Erdgas. Aber am meisten führt immer noch die Kohleenergie mit ca. 30%. Der Anteil der erneuerbaren Energie sind zum Beispiel Windkraft, Photovoltaik oder Biogas. Diese beträgt ca. 49%. Und mit etwa 32% hat Windkraft den größten Anteil der erneuerbaren Energien und knapp auch den höchsten Anteil im generellen Strommix.
Wie sieht das jetzt aber mit dem Strommix auch in der Zukunft aus? Denn die Bundesregierung hat einen Plan. Bis 2030 soll der Anteil der erneuerbaren Energien nochmal um 80% steigen. Wir sind aber der Meinung, dass wir dafür das Tempo ganz schön ankurbeln müssen, vor allem wenn wir die Grafik aus dem ersten Thema nochmal beachten, wo wir innerhalb von 20 Jahren den Anteil um 46% gesteigert haben. Das heißt, wir sollen jetzt in den 7 Jahren den Anteil der erneuerbaren Energien nochmal verdoppeln und dafür müssen wir uns ein bisschen ins Zeug legen.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Damit wir aber die ganzen Hintergründe verstehen, ist es vielleicht wichtig, die technische Funktionsweise der Windräder ein bisschen besser zu kennen. Und dafür würden wir jetzt an unseren Kollegen Patrick weitergeben, der ein Interview mit Technikexperte Louis führt.
So Louis, Thema Technik. Was ist denn überhaupt so ein Windkraftwerk?
Also, Windkraftwerke sind meistens so ungefähr 200 Meter hoch und wiegen 100 bis 500 Tonnen. Sie haben an der Spitze ein Windrad, dieses Rad dreht sich sozusagen und sammelt dann die Energie ein. Durch einen Generator im Windrad wird dann die Energie in elektrische Energie umgewandelt.
Okay, verstehe. Aber wie genau funktioniert das denn?
Also, der Rotor mit zwei oder drei Rotorblättern bewegt sich und sammelt dadurch die Kraft vom Wind ein. Die Bewegung wird dann durch ein Getriebe auf den Generator übertragen, sozusagen auf den Läufer des Generators. Da findet dann die Umwandlung der Windkraft bzw. Rotationskraft in elektrische Energie statt.
Alles klar. Und wie viel Strom erzeugt so ein Windkraftwerk dabei?
Also so ein modernes Windrad produziert im Jahr ungefähr 4 Millionen Kilowattstunden bis 7 Millionen Kilowattstunden. Das würde reichen, um 1.100 bis 2.000 Haushalte mit jeweils 3 Personen für ein Jahr mit Strom zu versorgen. Es gibt eigentlich auch noch Offshore-Windkraftanlagen mit höherer Leistung. Die bekommen dann mehr Wind ab als kleinere Windräder auf dem Land und können dann bis zu 60 Millionen Kilowattstunden mehr erzeugen. Das entspricht etwa dem jährlichen Stromverbrauch von 17.000 Haushalten.
Okay, das hört sich ja ganz gut an. Aber wie effizient sind sie so im Vergleich zu anderen Kraftwerken?
Also Atomkraftwerke haben in der Regel eine höhere Nennleistung als Windräder. Ein typisches Atomkraftwerk hat eine Nennleistung von 1 Gigawatt oder mehr, während so ein typisches Windrad eine Nennleistung von 1 Megawatt bis 10 Megawatt hat. Atomkraftwerke haben eine höhere Effizienz als Windräder, da sie kontinuierlich Strom produzieren können, unabhängig von den Wetterbedingungen. Räder sind allerdings von der Verfügbarkeit von Wind abhängig und produzieren daher nicht immer Strom.
Okay, und was ist eine Nennleistung?
Ja, die Nennleistung bezieht sich auf die maximale Leistung, die ein Gerät oder eine Anlage unter normalen Betriebsbedingungen liefern kann. Diese Nennleistung wird in der Regel in Kilowatt oder Megawatt angegeben. Das ist ein wichtiger Faktor bei der Bewertung und der Leistungsfähigkeit von Stromerzeugungsanlagen wie Windkraftanlagen, Solaranlagen oder Kraftwerken.
Gut, dann hätten wir das auch geklärt. Zum Thema Haltbarkeit. Wie lange wird denn überhaupt ein Windkraftwerk so benutzt und wie oft muss es gewartet werden?
Ja, also die Wartungsfrequenz und Kosten von Windrädern hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie zum Beispiel die Größe vom Windrad, die Standortbedingungen und die Betriebszeit. Aber in der Regel werden Windräder so alle 6 bis 12 Monate gewartet. Wartungskosten hängen vom Umfang der Wartungsarbeiten und von der Anzahl von Windrädern pro Windpark ab. Sie können aber mehrere 1.000 Euro pro Windrad betragen.
Das klingt aber echt ganz schön teuer. Lohnt sich das dann überhaupt noch?
Unsere Experten Karina und Aisha, könnt ihr uns da etwas mehr zu sagen?
Also die Investitionskosten sind relativ hoch mit ca. 2 bis 4 Millionen Euro. Die Kosten variieren jedoch nach Größe und Leistungsfähigkeit. Zu den Wartungs- und Betriebskosten kann man sagen, dass sie im Vergleich relativ niedrig sind, aber man trotzdem mit zusätzlichen 40.000 bis 48.000 Euro pro Jahr rechnen muss. Da stellt sich natürlich die Frage, wer diese Wartungsarbeit übernimmt und ob es generell genug Fachkräfte gibt, um so viele Windkraftanlagen anzubringen.
Ja, es werden viele Arbeitskräfte benötigt, zum Beispiel Flächenakquisiteur, technischer Betriebsführer, Kaufmanager, Betriebsführer, Leiter der Windparkplanung, Servicetechniker für Windenergie, aber auch zudem mehr Angestellte bei den Unternehmen, die Windkrafträder herstellen. Auch für die Weiterbildung wird gesorgt durch Ausbildung oder Studium. Zudem ist dies eine positive Auswirkung auf die Wirtschaft, da die Beschäftigung steigt. Aber führen wir mal fort mit den Einnahmen durch die Windkrafträder, denn sicherlich stellt man sich die Frage, ob man davon profitiert in dieser Zeit, aber auch in Zukunft.
Ja, also der Gewinn liegt bei ca. 50.000 bis 80.000 Euro pro Jahr. Man kann also sagen, dass es sich langfristig schon lohnt, da es eine stabile Einnahmequelle ist und die Nachfrage auch relativ hoch bleiben wird.
Damit klärt sich die Frage über die Einnahmen und zusammenfassend kann man sagen, dass man in vielen Bereichen davon profitiert, auch in dieser Zeit und auch in der Zukunft.
Zukunft ist ein gutes Stichwort. Medea, erzähl uns doch bitte mal ein bisschen mehr darüber.
Ihr fragt ja bestimmt, was die Politik jetzt und die Bundesregierung für Windkraftwerkprojekten geplant hat. Die Politik spielt eine wichtige Rolle bei der Planung, Genehmigung und Umsetzung von Windkraftprojekten. Die Regierung kann Anreize und Förderprogramme für erneuerbare Energien bereitstellen, um den Ausbau von Windkraftwerken zu unterstützen. Sie können auch Gesetze und Vorschriften erlassen, die den Bau von Windkraftanlagen regeln und Umweltauswirkungen minimieren lassen. Allerdings gibt es auch politische Kontroversen im Zusammenhang mit Windkraftwerken. Einige politische Gruppen und Gemeinden können gegen den Bau von Windkraftanlagen sein, aus Gründen wie Landschaftsschutz, Lärmbelästigung oder Auswirkung auf die Tierwelt. In einigen Ländern gibt es auch politische Debatten über die Höhe der Subventionen für erneuerbare Energie und die Rolle von Windkraftwerk im Energiemix. Insgesamt ist die Politik ein wichtiger Faktor bei der Zukunft der Windkraftenergie, da sie die Rahmenbedingungen für den Ausbau von Windkraftwerken festlegt und beeinflusst. Die Windkraft ist ein wichtiger Bestandteil der Energiewirtschaft, da sie eine erneuerbare Energiequelle darstellt und dazu beitragen kann, den Ausstoß von Treibhausgasen zu reduzieren. Windkraftwerke erzeugen Strom durch die Nutzung der kinetischen Energie des Windes, der die Rotoren der Turbinen antreibt. Die Windkraft hat in vielen Ländern in den letzten Jahren stark zugenommen und ist mittlerweile eine wichtige Quelle für die Stromzeugung. In einigen Ländern wie Dänemark und Deutschland macht die Windkraft bereits einen signifikanten Anteil der Stromerzeugung aus. Die Energiewirtschaft spielt eine wichtige Rolle bei der Entwicklung und dem Betrieb von Windkraftwerken. Energieunternehmen investieren in den Bau von Windkraftanlagen und betreiben diese, um Strom zu erzeugen und zu verkaufen. Die Energiewirtschaft kann auch eine wichtige Rolle bei der Entwicklung von Technologien und der Verbesserung der Effizienz von Windkraftanlagen spielen. Insgesamt ist die Windkraft ein wichtiger Bestandteil der Energiewirtschaft und wird voraussichtlich in Zukunft eine noch wichtigere Rolle spielen, da die Nachfrage nach erneuerbaren Energien steigt und die Technologie zur Stromerzeugung aus Windenergie weiter verbessert wird. Die Bundesregierung allerdings stellt fest, dass man mit der Windenergie an Land gesetzt an vielen Ländern Flächenziele für den Ausbau der Windenergie vorgegeben kann. Bislang sind bundesweit 0,8% der Landfläche für Windkraftanlagen an Land zugewiesen. Allerdings sind nur 0,5% tatsächlich verfügbar. Bis Ende 2032 müssen die Länder 2% der Bundesfläche für die Windenergie ausweisen. Bis 2027 sollen 1,4% der Flächen für Windenergie bereitstehen. Da das eine Nachteil von Windkraftanlagen das Umweltschutzung war, hat die Bundesregierung das Bundesnaturschutzgesetz novelliert. Das Gesetz stellt klar, dass der Betrieb von Windenergieanlagen im überragenden öffentlichen Interesse liegt und der öffentlichen Sicherheit dient.
Und nach diesem Blick in die Zukunft kommen wir mal wieder zurück in die Gegenwart. Ich habe letztens mit Lea über das Thema geredet und da hat sie mir etwas sehr Interessantes von einer ihrer Reisen erzählt. Lea, willst du das vielleicht einfach nochmal wiederholen?
Ja, und ich war in Hamburg gewesen.
Hamburg City. Richtig cool.
Ich war auf dem Weg dahin und ich habe einfach unglaublich viele von diesen kleinen Eiffeltürmen gesehen.
Ah, du meinst Stromtrassen?
Stromtrassen, genau.
Ja. Ah, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass gerade um Hamburg drumherum sehr viele Stromtrassen sind. Da im Norden von Deutschland, vor allem durch Windenergie, sehr viel Strom produziert wird und der muss halt transportiert werden. Logisch. Man hat da einen Stromüberschuss. Genau. Eine Sache ist, im Süden, also wenn man jetzt ganz Deutschland anguckt, im Süden wird vor allem durch die große Industrie da mehr Strom verbraucht, als produziert wird, was ein Problem darstellt. Und da habe ich gehört, dass es auch viele Stromtrassen geplant sind, damit man wirklich einfach Strom quer durch Deutschland vom Norden, wo es produziert wird, zum Süden transportiert, damit man einfach grüneren Strom auch
davon da hat. Davon habe ich sogar gehört, ja. Weil, was mich total interessiert hat, und zwar die eigentlichen Stromtrassen, die so wirklich auch fertiggestellt sind zum Funktionieren, sind so von dem ganzen Anteil an Stromtrassen, die jetzt gerade in Deutschland verlegt werden, eigentlich ein sehr, sehr kleiner Teil. Weil, du musst dir so vorstellen, so von den Zahlen her, haben wir eigentlich so grob 40.000 Kilometer verteilt in Deutschland. Und die wirklich fertiggestellten sind eigentlich ziemlich immer kurze Strecken und insgesamt in Deutschland verteilt so an die 2.000 Kilometer. Also es ist ein wirklich sehr, sehr geringer Teil. Und ja, die sind halt so grob überall in Deutschland verteilt. Und der größte Anteil, das auch mit dem geplanten von Norden in Süden verbundenen Strom, ist die Stromtrassen, die noch gerade im Genehmigungsverfahren sind. Also die sind so ungefähr, ja, das ist von 40.000 Kilometer sind es ungefähr so grob 7 bis 10 Kilometer. Also der ist halt eben gut großflächig in Deutschland verteilt, aber die sind halt eben ja noch im Genehmigungsverfahren so, ne?
Zum Genehmigungsverfahren, also das heißt, dass einige Behörden einfach noch entscheiden müssen, ob die so gebaut werden können.
Ganz genau, ja. Okay. Genau, also da ist es so, wie du es eigentlich schon gesagt hast, so Behörden müssen halt entscheiden, noch weitere Details müssen geklärt werden und entschieden werden. Genau, und das kann halt eigentlich sau lange dauern
auch. Wir sind in Deutschland, da dauert alles sau lange.
Ziemlich, ja. Genau. Und deswegen.
Ja, so beantragen dauert über einen Monat.
Das ist wirklich, also genau, in diesem Genehmigungsverfahren, wie gesagt, das dauert einfach unglaublich lange. Und es ist ein Problem, weil ja, die eigentlich fertiggestellten, das ist halt ein sehr, sehr kleiner Anteil.
Ja gut, das heißt, dann wird noch einiges hoffentlich kommen an Stromtrassen. Ja, ja. Und das ist, denke ich, ist auch ein großer Schritt dazu, dass man in Deutschland, vor allem in der Industrie, grüneren Strom hat.
Auf jeden Fall. Eine
schöne Sache,
ja, nicht? Ja, finde ich auch. Ja.
Haben wir's, ne?
Haben wir's.
Können wir einpacken.
Danke auch an Paul. Jetzt wissen wir endlich, wofür diese kleinen Eiffeltürme, so wie Lea sie genannt hat, da sind. Und damit sind wir auch schon in unserem letzten Thema der heutigen Sendung angekommen. Wir haben uns ja bisher nur mit Fakten und Zahlen herumgeschlagen. Aber jetzt wollen wir mal ein paar Meinungen hören. Josh und Marvin, wie stehen eigentlich die großen Parteien in Deutschland dazu?
Der Ausbau der erneuerbaren Energien soll laut der SPD höchste Priorität bekommen, während sie in der großen Koalition mit der Union in diesem Feld nicht so viel vorankommen konnten, sei nun mit den Grünen und der FDP ein echter Fortschritt möglich. Momentan bauen sie erheblich schneller als bisher die Solarenergie und auch Windkraft aus, um die Energiewende viel konsequenter voranzutreiben als noch vor ein paar Jahren. In Zukunft setzen sie sich als Ziel, 2% der deutschen Landfläche für Windkraft zu nutzen. Als Grundsatz gelte, die Nutzung erneuerbarer Energien liegt jetzt im überragenden öffentlichen Interesse und sie diene der öffentlichen Sicherheit.
Dann mache ich gleich weiter mit der FDP, die sich für ein ganzheitliches Energiesystem einsetzt. Sie wollen eine naturwissenschaftlich fundierte Energiepolitik, die auf Innovation, Wettbewerb und hohe gesellschaftliche Akzeptanz setzt. Auch Windkraftanlagen können an geeigneten Standorten in Verbindung mit angeschlossener Infrastruktur dazu beitragen. Und außerdem betont die FDP die Bedeutung von Bürgerbeteiligung und Akzeptanz bei der Planung und Umsetzung von Windkraftprojekten. Sie setzen sich dafür ein, dass Kommunen und lokale Akteure bei Entscheidungen über den Ausbau der Windenergie mitbestimmen können und finanziell beteiligt werden.
Nun zum Standpunkt der Grünen. Die Grünen wollen den Ausbau der erneuerbaren Energien massiv beschleunigen. Daran hänge die Zukunft des Industriestandortes Deutschland und unsere Versorgungssicherheit. Wind- und Sonnenenergie sind dabei tragende Säulen. Das Ziel der Grünen ist es, ab sofort einen jährlichen Zubau von mindestens 5 bis 6 Gigawatt Wind am Land, ab Mitte der 20er Jahre von 7 bis 8 Gigawatt und bei Wind auf See wollen sie 35 Gigawatt bis 2035 erreichen. Außerdem wollen sie Bürgerinnen und Bürger wieder aktiv an der Energiewende beteiligen und jeder soll eben davon profitieren können irgendwie. Den Kohleausstieg wollen sie auf 2030 vorziehen. Außerdem sagen sie allgemein zur Windenergie: Windenergie kann günstig und verlässlich große Mengen an sauberem Strom liefern. Wir wollen ein bundesweites Flächenziel von 2% der Landesfläche verankern. Das ist auch das gleiche Ziel, was sie eben mit ihrer Koalition vereinbart haben, soweit ich weiß. Außerdem alle Bundesländer beitragen. Also alle Bundesländer sollen eben zu dieser 2% Landfläche beitragen. Die Planung und Genehmigung werden wir durch frühzeitige Bürgerbeteiligung, die Bündelung von Verfahren und mehr Personal beschleunigen.
Die CDU äußert sich nicht genau auf das Thema Windenergie, aber es wird gemeint, dass man anhand der Umweltschäden und dem Klimawandel deutlich zeigen kann, dass man weg von Öl, Gas und Kohle muss und man trotzdem aber noch viel Energie braucht. Und die CDU setzt auf Sonne und Wind, Bio- und Wasserkraft und sie wollen die E-Mobilität und den grünen Wasserstoff fördern. Und außerdem wird der CO2-Ausstoß immer teurer, wodurch das CO2-Vermeiden günstiger wird. Und bis 2045 soll Deutschland laut CDU klimaneutral sein.
Nun zuletzt noch zum Standpunkt der AfD. Der folgende Standpunkt zur Windkraft basiert auf Informationen. Bis zum September 2021 ist es möglich, dass sich die Position der AfD seitdem weiterentwickelt hat. Die Alternative für Deutschland hat sich kritisch gegenüber der Windkraft positioniert und äußert Bedenken hinsichtlich bestimmter Aspekte der Windenergie. Die AfD betont in ihrem Programm die Notwendigkeit einer dezentralen und naturverträglichen Energiewende, bei der auch wirtschaftliche Aspekte berücksichtigt werden können. Sie äußert jedoch Bedenken hinsichtlich der Windkraftsanlagen und ihrer Auswirkungen auf Natur- und Landschaftsbild. Die AfD äußert auch Bedenken hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit und der finanziellen Belastung, die mit der Förderung und dem Ausbau der Windenergie verbunden sein können. Sie kritisiert staatliche Subventionen und plädiert stattdessen für einen stärkeren Fokus auf effiziente und wirtschaftlich vertretbare Energiequellen.
So, und das war's dann auch schon wieder mit unserer heutigen Sendung. Wir hoffen natürlich, es hat euch gefallen und ihr konntet etwas mitnehmen. Und wir würden uns freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet, wenn es heißt
Perle will's wissen.